Diese Krise ist massiv. Europa war vor der Krise der Verlierer der Weltwirtschaft, Deutschland allen voran. Und diese Krise verschärft dieses Szenario insbesondere für Europa. Für die USA, obwohl sie Ausgangspunkt der Krise sind, sehe ich die Situation differenzierter.
Ja, liebe Zuschauer, das war ein kleiner Vorgeschmack auf unseren heutigen Gast. Er war jahrelang Chefanalyst der Bremer Landesbank. Heute ist er Chefökonom der Netfonds AG, gefragter Marktkommentator und bekannt für seine scharfen Worte zur Lage der Weltwirtschaft. Ich freue mich sehr, dass Volker Hellmeier hier ist. Schönen guten Tag, Herr Hellmeier. Schön, dass Sie Zeit genommen haben.
Ich freue mich auch.
Ja, Herr Hellmeier, wir haben einen Krieg im Nahen Osten, der weiter eskaliert, als dass er sich entspannt. Die Straße von Hormuz ist faktisch gesperrt, was jeden Tag eine wachsende Energiekrise fördert. Aber trotzdem bleiben die Märkte relativ entspannt. Wie kann das eigentlich sein? Und noch eine Frage dazu, wie hoch sind wir? Stehen wir eigentlich davor, dass die Märkte kurz vorm Kollabieren sind?
Also ich beantworte die letzte Frage zuerst. Das kann Ihnen keiner sagen, wann Märkte kollabieren werden. Wir haben, wenn wir auf Aktienmärkte schauen, eine Konstellation, wo es sehr viel gehedgte, abgesicherte Positionen gibt. Und das ist für mich der Hintergrund, warum die Reaktion bisher relativ moderat auf diese Krisensituation ausfällt. Wenn wir auf den Rentenmarkt schauen, dann sehen wir schon eine Versteifung der Renditen. Die Renditen der deutschen 10-jährigen Bundesanleihe haben gestern mit 2,95% das höchste Niveau seit 11 Jahren markiert. Frankreich liegt auf einem selben Niveau. Bei den USA ist es kommoder, da lagen wir in der Spitze in den letzten 18 Monaten bei 4,8%. Da liegen wir jetzt bei ca. 4,25%. Da ist es nicht so ausgeprägt, aber auch dort ziehen die Renditen an. Wir kommen von unter 4% jetzt um die 4,25%. Was wir sehen, ist auch, dass die Edelmetallmärkte moderat reagieren auf die Situation. Das heißt, die Währung ohne Fehler und Tadel laufen nicht so, wie man das vielleicht vor dem Krisenszenario her erwarten dürfte. Und auch der Ölpreis nach dem Spike auf über $115 bis knapp $120 bei Brent wurde sehr schnell wieder eingefangen. Aber das ist eine Situationsbewertung derzeit. Wir müssen uns mit dem Konflikt auseinandersetzen und damit gehe ich zur Beantwortung Ihrer ersten Frage. In meinen Augen haben sich sowohl die USA als auch Israel massiv verkalkuliert in der Wirkung ihrer Schläge auf den Iran. Sie haben erwartet, dass es eigentlich zu einem schnellen Zusammenbruch kommt. Dazu hatte man auch eine Vorbereitung. Diese Unruhen, die es im Iran gab, die waren nicht endogen aus dem Iran heraus, sondern die waren initialisiert, so wie das häufig seitens der USA gemacht wird, indem man Oppositionsgruppen dort in Wallung bringt. Das hat man übrigens auch 1953 beim CIA-Putsch von Mossadegh im Iran genauso gemacht. Und insofern waren die Erwartungshaltungen andere, als die jetzt eingetreten sind. Und die Resilienz, die Widerstandskraft, die der Iran zeigt, das heißt, sagt nichts darüber aus, wo ich stehe hier, sondern das ist eine Beschreibung der Lage. Die Resilienz bedeutet, dass die Dauer dieses Konfliktes derzeit nicht absehbar ist. Donald Trump sprach aktuell davon, dass die USA gesiegt haben, dass man aber jetzt weiter die Aktionen führt. Für mich hatte das ein wenig etwas zu tun mit dem lauten Rufen im Wald. Es erinnerte an George W. Bush beim Irakkrieg, wo auf dem Flugzeugträger den Sieg verkündete, der kein Sieg war. Das heißt, das Risiko eines Flächenbrandes in der Region nimmt täglich zu. Was passiert noch? Täglich wird die Ölproduktion in der Region und auch die LNG-Produktion zurückgefahren. Katar fällt erstmal absehbar vollständig aus. Und damit ergeben sich Hebeleffekte für den Iran. Wieder keine Bewertung bitte, sondern es ist einfach die Sachlage. Und ich sehe das Risiko, dass sich dieser Konflikt dauerhafter etabliert. Wenn das der Fall ist, gibt es für die Weltwirtschaft ein Riesenproblem. 20% der Ölproduktion der Welt kommen aus dieser Region. Und wenn die nachhaltig gestört sind, dann gibt es ein Problem. Denn ohne Energie geht nichts. Ich betone es nochmal, nichts, gar nichts. Und jetzt müssen wir vor dem Hintergrund der Diskontierung dessen, was da auf uns zukommt, noch einmal auf bestimmte Aspekte schauen. Und zwar die Länder und Regionen, die stark von Energieimporten abhängig sind, sind in dieser Konstellation am stärksten getroffen. Wer ist das? Das ist allen voran Europa und es ist allen voran Deutschland. Bleiben wir hier auch am Ball. Es gibt aktuelle Daten aus Russland. Es gibt dort die Yamal LNG Terminals und im Januar hat die Europäische Union 93% des gesamten LNG aus Russland gekauft. Im Februar waren es jetzt 100%. Übrigens, die Schiffe werden versichert. Das ist eine britische Reederei und eine griechische Reederei. Also da hat man überhaupt keine Probleme offenbar. Und gleichzeitig will man ab Januar 27 überhaupt keine fossilen Brennstoffträger mehr importieren aus Russland. Hier tut sich eine Divergenz zwischen Wort und Tat auf, was die Aktualität der LNG-Lieferung anbetrifft. Und es tut sich noch mehr eine Divergenz auf zwischen Notwendigkeiten für die Existenzialität unserer Ökonomie in Europa und dem voraussichtlichen Szenario, das ab Januar 27 greift. Anders ausgedrückt, diese Krise ist massiv. Europa war vor der Krise der Verlierer der Weltwirtschaft, Deutschland allen voran. Und diese Krise verschärft dieses Szenario insbesondere für Europa, für die USA. Obwohl sie Ausgangspunkt der Krise sind, sehe ich die Situation differenzierter. Die USA sind energieautark faktisch. Und damit haben sie einen komparativen Vorteil gegenüber allen anderen westlichen Nationen und Regionen. Und das ist etwas, was meines Erachtens in dem Diskurs derzeit zu wenig Raum greift und zu wenig in die politische Gleichung auch in Brüssel, Berlin, Paris oder Rom einbezogen wird.
Stell dir mal bitte vor, du gewinnst heute noch garantiert gratis Aktien im Wert von bis zu 100 Euro. Vielleicht von Nvidia, Alphabet, Tesla, LVMH oder einer anderen. Unser heutiger Partner macht genau das möglich. Trading 212 ist aktuell einer der besten Online-Broker auf dem Markt. In unserem Depot-Test belegen sie unter den Online-Brokern sogar den ersten Platz. Bei Trustpilot werden sie als ausgezeichnet bewertet. Es gibt keine Ordergebühren, keine Kontoführungsgebühren und die zahlen aktuell sogar 3% Zinsen pro Jahr auf dein Verrechnungskonto. Das ist deutlich mehr als alle anderen Broker aktuell zahlen. Dazu haben sie auch noch eines der größten Angebote an Aktien und ETFs. Wenn du also auf der Suche nach einem richtig starken Broker bist, klick jetzt gerne mal auf den exklusiven Link in der Videobeschreibung, gib den Promocode BIALLO ein und investiere mindestens 100 Euro und schon nimmst du an der Verlosung mit einem garantierten Gewinn teil. Alle weiteren Informationen dazu findest du unten in der Videobeschreibung und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Interview. Ja, jetzt hat man ja diese Reserven freigegeben und hat damit gehofft, dass man zumindest den Ölpreis ein bisschen senken kann. Der ist aber kurz danach angestiegen, weil die Märkte wahrscheinlich schon wissen, okay, wir haben hier doch noch so eine Divergenz durch diesen Iran-Konflikt. Fanden Sie, das war eine richtige Entscheidung, diese Reserven freizugeben? Wahrscheinlich nicht.
Ich fände es richtiger, sich ernsthaft um Frieden zu bemühen und damit die Kernursache des Problems zu bekämpfen. Das Problem mit diesen strategischen Reserven ist, dass man sie nur einmal freisetzen kann. Und wenn sie dann auch noch verpulvert sind, was passiert dann? Das heißt, solche strategische Reserve ist vergleichbar für mich mit einer Goldreserve. Die muss man immer haben, um ultimativ handlungsfähig zu bleiben. Aber man sollte sie nie einsetzen. Man sollte im Vorwege Politikansätze verfolgen, die es gar nicht erforderlich machen, dass es zu solcher Konstellation kommt. Und deswegen bin ich ziemlich schockiert, mit welcher Blauäugigkeit die Welt eine Toleranz gegenüber internationaler Aggression zeigt, auf der einen Seite, wenn sie von den USA kommen, und auf der anderen Seite, wenn sie von dritter Seite kommen. Übrigens, das ist ein Softspot, aber der ist sehr wichtig. Es bedeutet im Endeffekt, so wie wir im Westen agieren, dass wir unsere Glaubwürdigkeit in der Welt hier zu Grabe tragen. Wir reden immer über Werte, gesetzesbasierte, regelbasierte Ordnung und. Immer dann, wenn es uns passt, halten wir uns nicht dran. Und damit sind wir absolut unzuverlässig. Wir brechen Verträge, Minsk II, bei den UN ratifizierter Vertrag. Wir wissen bei der Unterschrift, dass wir gar nicht den Kontext verfolgen wollen. Wie viel wert ist dann eine Unterschrift der Europäischen Union oder europäischer Länder als Beispiel? Und das sind alles Themen, die wir außen vor lassen. Aber im globalen Süden 70% der Weltwirtschaft Bas Kaufkraftparität, die sich übrigens untereinander weiter globalisieren. Wir reden immer von einer Deglobalisierung. Das ist der größte Nonsens, den es gibt. Fakt ist, dass 70% der Weltwirtschaft sich weiter globalisieren, enger zusammenarbeiten, Effizienzvorteile schaffen, Potenzialwachstum erhöhen und der Westen schließt sich davon aus. Und von daher kann ich nur sagen, diese 70% haben von uns die Nase voll, gestrichen voll. Und das gilt übrigens auch für die Golfstaaten, denn sie sind das Opfer dieser westlichen Politik. Wenn wir uns jetzt mal Katar, Bahrain, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate anschauen. Und da wird eine Rechnung gestellt werden, die, glaube ich, vielen Politikern heute in der westlichen Welt überhaupt noch nicht bewusst ist. Diese politischen Dinge, die aktuell passieren, werden Katalysatoren sein, die eine Abwendung vom Westen zur Folge haben. Und damit müssen wir uns mal fragen, wer ist eigentlich von wem abhängiger? Der globale Süden ist für die Versorgung mit Rohstoffen, mit seltenen Erden etc. pp. Von elementarer Bedeutung. Und wir schießen uns gerade aus diesen Märkten förmlich heraus. Jetzt wollen Sie aber sagen, aber Herr Hellmeier, wir haben doch gerade Mercosur, da arbeiten wir enger zusammen und mit Indien haben wir ein Freihandelsabkommen. Ja, aber diese Freihandelsabkommen haben in meinen Augen nicht die Wertigkeit wie vielleicht Freihandelsabkommen unter dem globalen Süden. Da gibt es andere Präferenzen. Natürlich will man mit uns zusammenarbeiten, ja. Aber vor 10 Jahren hätte man händeringend darum gebeten. Heute nimmt man es zur Kenntnis und macht es. Das sind vollkommene Unterschiede.
Ja, dann bleiben wir mal kurz bei den Problemen in Deutschland. Jetzt hat der Porsche einen Gewinneinbruch von 91% gemeldet. China schwächelt, die US-Zölle belasten. Und da wollte ich Sie mal fragen, ist das schon so ein Point of No Return, wenn man schon solche Einbrüche gesehen bei so einer etablierten Automarke wie Porsche?
Nein, es ist kein Point of No Return. Das lehne ich kategorisch ab, weil wir können immer Dinge ändern. Das muss man sehen. Also nochmal, es ist ja nicht festgeschrieben, dass alles das, was wir im Moment an Politikansätzen verfolgen oder auch Managementpolitiken verfolgen, dass das jetzt in Stein gemeißelt ist, sondern man kann es ändern. Und wenn wir auf Porsche schauen, dann hängt es eben sehr stark auch mit der Elektrifizierung der Flotte zusammen, den damit verbundenen Kosten. Und das ist ein kleineres Unternehmen, also Volkswagen selber, wenn wir die Marke mal nehmen, dann hat die einen Skaleneffekt, der hat eine innere Trägheit auch in sich. Das ist anders beim Spezialhersteller von Sportwagen wie Porsche.
Aber VW will ja bis 2030 auf 50.000 Stellen streichen, also da sieht's ja auch
natürlich
schlecht aus.
KI und Robotik bedeutet, dass wir ganz andere Wertschöpfungsketten bekommen. Die technologische Ausfallen, übrigens dafür brauchen wir sehr viel mehr Energie. Ohne Energie geht nichts. Wie gut ist Deutschland dafür aufgestellt? Heißt das für VW, dass man woanders produzieren muss? Das ist die Frage, die Berlin sich zu stellen hat. Über Volkswagen mache ich mir nicht so die Sorgen. Auch über Porsche nicht. Wenn es Porsche nicht mehr gibt, gibt es eben andere Sportwagenhersteller. Das ist jetzt sehr ironisch gemeint. Also ich gehe davon aus, dass Porsche das auch überleben wird. Aber man hat eben, wenn man jetzt die Politik der deutschen Automobilbauer schaut, dann war man sehr handsam mit der Politik, mit der grünen Transformation und hat sie nicht hinterfragt. Was heute passiert ist, dass Ex-Europa die grüne Transformation vorbei ist, in der Form, wie wir sie kannten. Sie setzt sich fort, aber es ist eine andere, es ist eine pragmatische, keine ideologische. Wir sind immer noch in der ideologischen Form. Deswegen auch Herr Merz, Frau von der Leyen erkennt jetzt an, dass es ein strategischer Fehler war, obwohl sie dafür stimmte damals, diese Dame, obwohl sie dafür stimmte, dass der Ausstieg aus der Atomenergie ein strategischer Fehler war. Und was sagt unser Kanzler Merz? Das ist irreversibel. An Herrn Merz. Eine solche Äußerung für einen Kanzler schickt sich nicht, denn nichts ist irreversibel, denn das wäre die Antidemokratie. Wenn die Mehrheit hier beschließt, dass das reversibel ist, Herr Merz, dann gilt es, das auch zu konstatieren und umzusetzen. Und gehen Sie mal davon aus, dass die Mehrheit dorthin mehr anderen wird, denn die modularen Atomkraftwerke, die heute weltweit forciert werden, der Atomkraftausbau, bedeutet nichts anderes, als dass andere Länder damit Konkurrenz Standortvorteile bekommen werden. Und wenn wir darauf nicht reagieren, dann sind wir festgeschriebene Verlierer. Dann nehmen die Wohlstandsverluste, ich glaube zuletzt im Vergleich zu 2020 gab es letzte Statistik 12%, dann nehmen die Wohlstandsverluste zu. Wenn die Wohlstandsverluste zunehmen, nimmt die gesellschaftliche Stabilität ab. Wenn die gesellschaftspolitische Stabilität abnimmt, nimmt die politische Stabilität ab. Und das sollte Herr Merz wissen, wenn er historisch auch nur für 5 Cent Wissen hat. Denn denken wir zurück ins letzte Jahrhundert. 1929 Weltwirtschaftskrise, Folge Deutschland 1933. Wer politische Stabilität will, wer keine extremen Ränder haben will, der muss dafür sorgen, dass die Ökonomie läuft. Und wer auf die Ökonomie nicht achtet und sie missachtet und Politik gegen die Wirtschaft macht, forciert genau diese Szenarien. Sind wir so historienfremd, dass wir dieses Risiko nochmal gehen wollen? Fragezeichen.
Ja, der DAX hat sich jetzt aber trotzdem der ganzen Krisenherden und der ganzen Problematiken, die sich ja mit dem Nahen Ost-Konflikt jetzt auch hier in Deutschland entwickeln. Sie sagen ja immer, wir sind ein sehr energetisches Land, wir brauchen eigentlich günstige Energie. Das ist ja jetzt mit dem Nahen Ostkrieg, fällt es auch wieder ein bisschen mehr flach. Trotzdem hält sich der DAX recht gut. Wird hier vielleicht ein falsches Spiel gespielt? Was glauben Sie?
Nicht unbedingt. Der DAX ist nicht hoch bewertet, das ist das eine. Und noch haben wir, diskontieren wir milde Szenarien für den Verlauf der Iran-Krise. Wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Der zweite Punkt ist, wir dürfen deutsche DAX-Unternehmen, die Top 40 Unternehmen, nicht primär durch das Prisma der deutschen europäischen Wirtschaft sehen. Das sind Global Player. Nehmen wir nochmal BASF, das größte Chemieunternehmen der Welt. Es hat jetzt in Xinjiang sein Ludwigshafen 2 aufgebaut. Und die haben kein Energieproblem. Die haben 15-jährige Energieversorgungsverträge dort auf billigstem Preisniveau, egal was derzeit passiert in der Welt. Und das sind Gründe, warum es Resilienz gibt. Hätten wir die gesamten deutschen DAX-Unternehmen in einer Konstellation, dass sie nur in Deutschland produzierten, dann hätten wir hier einen Armageddon, weil hier lässt sich kaum noch konkurrenzfähig produzieren. Definitiv nicht in der Chemieindustrie. Da wird mit jeder Produktion Geld verloren und verbrannt. Und das ist eine Schlüsselindustrie. Herr Merz. Also, hier sind Handlungsparameter bitter notwendig. Und wenn wir mal nehmen, jetzt die Institute beginnen jetzt ja die Wachstumsprognosen für Deutschland nach unten zu setzen. DIW gestern 0,2 nach unten. Heute, wo wir das Interview aufnehmen, war es das Institut für Weltwirtschaft. Und ich mag das Institut für Weltwirtschaft in Kiel sehr, the Kiel Institute, as I say. Und man hat dort genau darauf verwiesen, was ich immer wieder anspreche. Nämlich die strukturellen Defizite, die zu einer unterproportionalen Wachstums- und Wohlstandssituation führen. Und die weitergegebenen Wettbewerbsnachteile, die nicht von der Politik adressiert werden und sich damit ausweiten. Aber nochmal, das betrifft nur den Standort Deutschland. Es betrifft nicht die Standorte der DAX-Unternehmen, die global unterwegs sind und immer globaler werden und sich immer weiter von Deutschland trennen. Das ist eine Tendenz, die sich fortsetzt. Es gibt übrigens auch einige amerikanische Unternehmen, Tesla, Grüneheide als Beispiel, die hier produzieren. Ich glaube, die Auslastung war zuletzt 40%. Sie haben daran nicht so viel Freude.
Ja, jetzt hatte man ja ganz lange eigentlich in den USA mit Zinssenkungen gerechnet, aber durch jetzt die steigenden Energiekosten, die kommen werden und durch die steigende Inflation, könnte sich das wahrscheinlich drehen, oder? Wie sieht's da aus mit der Inflationsentwicklung und mit der Zinsentwicklung in den USA und hier in Deutschland?
Also es gibt jetzt von Seiten der EU-Kommission, von Herrn Costa, eine Äußerung diesbezüglich, und er sagte, vor dem Hintergrund des Energiepreisanstiegs, und der ist enorm wichtig für die gesamte Preismechanik, schließt man nicht aus, dass die Preisinflation von jetzt zuletzt 1,9% in der Eurozone auf über 3% steigt. Sofern es ein temporäres Problem ist, Haken dran. Die Frage, die man sich aber jetzt bezüglich der Zinsen, davon gehe ich übrigens auch aus, also das halte ich für realistisch, Richtung 3%, vielleicht auch leichter 3 darüber. Aber man wird weiter auf die Krise schauen müssen. Wenn sich die Krise verschärft, kann sich das Ganze dramatisch und dynamisch nochmal ändern. Die Frage jetzt für die EZB und die ganzen Zentralbanken stellt sich, wie reagiert man darauf? Also, wenn ich als Zentralbank endogen aus der Volkswirtschaft sich selbst entwickelnde Preisinflation habe, Lohnpreisspirale als Beispiel, dann kann ich mit Zinspolitik einen dämpfenden Einfluss auf die Konjunktur ausüben, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Wenn ich einen exogenen Faktor habe, wie hier, dass die Ölpreise bedingt durch Geopolitik steigen, dann hat die EZB-Politik darauf einen Einfluss von null. So, und dann muss man fragen, wenn die EZB, dann wirken ja im Grunde genommen die Energiepreiserhöhung wie Zinserhöhung, weil sie die Wirtschaftsleistung dämpfen. Wenn daraufhin eine Zentralbank dann doch mal sportlich die Zinsen erhöhte, konjunktiv, dann verdoppelte sie den Wirtschaftseinbruch. Und was erreichte damit bei Inflation, wenn das ein exogener Einfluss ist? Ich gebe Ihnen drei Möglichkeiten. Nichts, gar nichts oder überhaupt nichts. Und deswegen mahne ich die EZB, hier maßvoll zu sein und nicht in ein Reaktionsmuster zu verfallen, das den Begriff der Hektik und der Unüberlegtheit zu Opfer fällt.
Dann sind wir in Deutschland ja einer der wenigen EU-Länder, in denen die Preise jetzt an der Zapfsäule extrem gestiegen sind. Und da kam jetzt sofort auch die Debatte auf, dass ja auf Liter Benzin und Diesel fast die Hälfte Steuern anfallen. Und da wurde gleich aus der Bevölkerung lauter, dass man hier die Steuern senken sollte. Wäre das eine Idee oder halten Sie das für nicht so gut?
Also das ist eine tolle Idee. Ich finde das toll. Also bin ein Freund von Steuern runter. Ich meine, was macht denn die Bundesregierung gerade mit den Menschen, die Kfz unterhalten? Sie werden gemolken wie die Leistungskühe. Ne? Es ist Steuern auf Steuern werden da nochmal unter anderem erhoben. Und damit will man natürlich einen Erziehungsbeitrag in der Bevölkerung leisten. Das passt so zu Grün-Rot-Vogue. Und deswegen werden sie es nicht tun. Wenn sie aber den Menschen in ihrer Freiheit, in ihrer Freizügigkeit einen Dienst leisten wollten, dann täten sie es. Sie werden es nicht tun.
Dann habe ich noch bei der Vorbereitung eine Headline gelesen, dass anscheinend der Private Credit Markt in den USA ziemlich am Wackeln ist. Der läuft ja außerhalb von Regulierungen. Können Sie uns da mehr dazu sagen und ist das tatsächlich riskant?
Also es ist mit Sicherheit riskant, aber es ist für mich kein virulentes Risiko, das ist die Kurzform, weil es eben ein unregulierter Markt ist, lassen sich die Dinge sehr schwer in der Ganzheit erfassen. Aber Fakt ist, die Stresszustände haben dort deutlich zugenommen und es ist auch ein Warning Shot an Mr. Donald Trump, weil die Midterm Elections warten und es könnte sein, dass er mit seinen Entscheidungen jetzt bezüglich des Irankriegs an der Seite Israels das ökonomische Grundraster, das an sich sehr positiv für die USA war, in Gefahr bringt, damit auch seine Fähigkeit, nach den Midterm-Elections weiter nachhaltig zu regieren. Trump spielt im Moment mit dem Lame-Duck-Status auch vor diesem Hintergrund in der zweiten Hälfte seiner Präsidentschaft.
Dann gibt's aber doch an den Börsen ja eigentlich immer irgendwo auch Chancen. Ne? Sehen Sie da aktuell welche, also irgendwelche Sektoren, die vielleicht auch unterbewertet sind, die man sich jetzt mal anschauen könnte?
Also für mich ist der Software-IT-Sektor interessant. Wir haben im Vorwege des Irankriegs dort zum Teil drastische Abverkäufe gesehen. Und diese Branche ist weniger von dem Krieg beeinflusst als alle anderen. Das ist also für mich gibt es dort eine Sonderkonjunktur seit Jahrzehnten, die sich fortsetzen wird, die also im Grunde genommen sehr, sehr stabil ist. Und das erkennen wir. Nehmen wir das Beispiel Microsoft. Wir lagen bei Notierung unten bei 320, 25 Euro. Wir sind jetzt bei 345, 50. Trotz des Irankriegs, weil es Geschäftsmodelle sind, die eben von diesen Folgen dieser Krise eher isoliert sind. Und das sollte man vielleicht stärker an seinem Herzen tragen. Also Microsoft, diese Unternehmen sind teilweise drastisch abgewertet worden. Man konnte Microsoft zu Kursen von 2024 kaufen, obwohl sie die höchsten Gewinne jetzt ausweisen in der Geschichte ihrer Unternehmen. Also das sind für mich, damit ergeben sich in bestimmten Sektoren Chancen. Aber ich bleibe auch dabei. Losgelöst von diesem Irankrieg, er wird irgendwann vorbei sein. Ich bleibe ein Fan, jetzt in Schwäche eine Akkumulationsstrategie zu fahren, weil alles, was zerstört wird, muss ja auch wieder aufgebaut werden. Und dann sind wir in einer ganz einfachen, ganz einfachen Wirtschaftszyklus, wo zusätzliche Nachfrage auf uns zukommen wird. Die Gelder dafür werden schon freigemacht. Insbesondere in Ländern des Golfstaaten als Beispiel, die sind dazu in der Lage. Das heißt, klassische Unternehmen aus dem analogen Business sind in meinen Augen in Schwäche zu akkumulieren, ja.
Ja, auch jetzt der Global Rohstoffindex hat ja gerade jetzt ein Hoch erreicht, das 2022 das letzte Mal erreicht worden ist. Dann auch Düngemittel explodieren. Also das sind wahrscheinlich auch Sektoren, die man sich mal anschauen könnte, oder?
Absolut. Und viel wird dran hängen, wie wir mit Russland umgehen. Russland ist ein großer Düngemittel-Exporteur. Das heißt, für den Fall, dass wir hier an Sanktionen festhalten, ich gehe übrigens fest davon aus, dass die USA in den nächsten 6, 12 Monaten die Sanktionen gegenüber Russland mindestens deutlich reduzieren werden. Wenn wir dran weiter festhalten, dann werden wir gespaltene Märkte bekommen. Das heißt, ein Teil zahlt sehr hohe Preise. Und ein anderer zahlt weniger. Nochmal, alle, die russische Düngemittel bekommen, haben komparative Vorteile. Wenn unsere Politik darauf abzielt, weiter den Wirtschaftsstandort zu schwächen, dann schafft man weiter komparative Nachteile. Ob das mit dem Mandat und dem Eid von Politikern Schaden abzuwenden einhergeht, darf diskutiert werden.
Dann immer, was die Zuschauer auch interessiert, was haben Sie denn als letztes gekauft und verkauft und warum?
Also ich hatte auf die Positionen Volkswagen und BASF, die habe ich auch öffentlich gemacht, meine Gewinne vor dem Irankrieg genommen und ich baue diese Position jetzt sukzessive wieder auf, habe den Fuchs in der Tür und habe zuletzt nochmal Microsoft nachgekauft.
Und wenn wir jetzt noch einen Jahresausblick machen, was würden Sie sagen, stehen die Märkte höher oder tiefer?
Ich gehe davon aus, dass sie am Ende des Jahres höher stehen werden. Die Situation für USA und Israel könnte sich zuspitzen, dass man am Ende eine Konstellation sucht, nicht kurzfristig, aber zeitnah dennoch aus dem Konflikt auszutreten. Und Märkte vergessen schnell, dann werden sofort die Opportunitäten erkannt und dann drehen sich die Märkte. Aber nochmal, von wo das dann ausgeht, kann ich Ihnen heute nicht sagen, weil jeder Tag, der im Moment vorbeigeht, bedeutet, dass sich das Energiebild der Weltversorgung verschlechtert. Denn jeden Tag werden Ressourcen angegriffen und erstmal ausgeschaltet. Und von daher, wie gesagt, einen abwartenden Modus. Aber ultimativ werden wir diesen Konflikt zeitnah, und zeitnah heißt innerhalb der nächsten 3 Monate, meines Erachtens beenden, und dann werden wir mit einer neuen Konstellation konfrontiert sein, wo dieses Risikocluster zunächst einmal rausfällt und man stärker auf das Potenzial des Wiederaufbaus setzen wird und einer Befriedung der Region.
Und würden Sie wirklich sagen, das Narrativ, wie man das ja gestreut hat, warum die USA den Iran angegriffen hat, wegen Atomprogramme und wegen dem Regime, sind die einzigen Gründe oder gibt es da vielleicht auch welche, die Sie nicht direkt sagen?
Das, was der Öffentlichkeit gesagt wird, ist niemals die ganze Wahrheit. Und insofern geht es in meinen Augen, wenn wir den Politikansatz der USA einmal anschauen, Venezuela, Grönland, seltene Erden, Uran, Venezuela, man kontrolliert jetzt, wohin Energie geht. Der Westen hat sehr viel Konkurrenzfähigkeit verloren. ESPE-Institut China führt in 66 von 74 Wissenschaftsfeldern. Und man hat versucht, über hybride Kriege China und den globalen Süden einzufliegen. Was wir jetzt machen, ist nichts anderes, als dass wir sagen, wir wollen Kontrolle über Energie, weil Energie wird viel bedeutender in der 4. industriellen Revolution, meines Erachtens, als der USA. Wir wollen die Kontrolle über die wesentlichen Energiefelder in der Weltwirtschaft haben, weil wir damit auch ein Steuerungsinstrument von geopolitischer Macht haben. Wenn wir uns anschauen, Venezuela hat die größten Erdölreserven der Welt. Der Iran hat die drittgrößten. Und dann bildet sich hier plötzlich ein analytisches Cluster, das sagt, das sind nicht nur, mindestens nicht nur die Themen, die hier vorgegeben werden als Grundlage, weil die USA haben noch nie altruistisch agiert in der Geopolitik, sondern immer interessenorientiert.
Und für Investoren, die jetzt bullischer auf China werden, ich meine, da sieht man viele Innovationen, viele Entwicklungen. Es gibt aber auch gewisse Risikocluster in China, oder wie sehen Sie das?
Auf jeden Fall. Also wir haben in China immer wieder das Thema, dass es ein autoritäres Gebilde ist. Und in diesem Gebilde kann es immer zu unvorhergesehenen Maßnahmen kommen. Ich erinnere nochmal an Alibaba damals, die dann plötzlich nicht mehr wachsen durften, Teile ihrer Gewinne auch sozial verwenden mussten und so weiter. Und das stört Aktionäre. Das heißt, wir haben hier ein staatliches Interventionsrisiko, wenn man sich auf den chinesischen Markt begibt. Trotz alledem, ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, die wachsen zu wenig. Wenn es jetzt 4,5 oder 4% Wachstum sind, sind das mehr als 8% vor 10 Jahren. Die Leute können keine Prozentrechnung, nicht? Weil wenn die Basis immer höher ist, dann gehen nachher die Wachstumsraten zurück. Das ist was ganz Normales. Das bleibt für mich bleibt China erfolgreich in der Spur. Worauf Sie ein bisschen achten müssen, ist, auch wenn Ihre Staatsverschuldung hochinvestiv geprägt ist, dass die Staatsverschuldung, die jetzt auch auf dem Niveau ist wie die Eurozone insgesamt, dass die nicht weiter ausufert. Das heißt, es gibt Probleme. Jugendarbeitslosigkeit ist ein Problem. Das Immobilienmarktproblem ist nach wie vor nicht beordnet. Das versucht man langsam im Zeitverlauf jetzt zu nivellieren. Der private Konsum, es gibt irre viel Sparvolumen. Also im Vergleich zum Westen ist das beinahe unvorstellbar. Das ist wie Honig und Milch, nur die Chinesen bleiben eher auf der Liquidität sitzen, als dass sie sie in den Konsum bisher stecken, weil sie einfach diese Probleme insbesondere am Immobilienmarkt auch erkennen. Aber das Potenzial bleibt für mich absolut in Ordnung. Das heißt, eine Beimischung China hätte ich immer. Ich würde aber eher den gesamten asiatischen Raum spielen, weil die chinesischen Unternehmen verlagern auch Produktion in andere asiatische Länder. Und insofern Fokussierung solo auf China, nein, aber auf die Region auf jeden Fall. Das ist der Wachstumsimpulsgeber der Weltwirtschaft mittlerweile. Als ich jung war und richtig gut aussah, waren es die USA. Und heute ist es Asien. Diese Region setzt den Impuls mit Wachstumsraten um 4-5% für die Weltwirtschaft. Ohne die sehe es bitter aus.
Jetzt habe ich auch mal gehört, dass die Regierung anscheinend ein Interesse daran hat, dass die Aktienkurse der einzelnen Unternehmen gar nicht so stark ansteigt, wie sie eigentlich sollten. Ne? Was ist da Ihre Meinung dazu?
Ja, man sagt den Chinesen ja auch ein gewisses Zockergehen nach. Und das kann man am Immobilienmarkt historisch nachweisen und auch am Aktienmarkt. Und mein Eindruck ist, dass die Regierung schon ein Stück weit erzieherisch agiert, dass diese Erwartungshaltungen, die da früher dominierten, um so vorzugehen ökonomisch, die einzupflegen. Insofern ja, das ist in der Tendenz richtig.
Und abschließende Frage, glauben Sie, dass China auch, sagen wir, bis 2040 die USA eingeholt haben wird?
Sie haben sich schon eingeholt. Sie sind ja schon weit vor den USA. Wir schauen immer, bei der BIP-Berechnung gibt es zwei Ansätze. Einmal in Dollars aktuell bewertet und einmal auf Basis der Kaufkraftparität. Und die Kaufkraftparität ist die aussagefähige. Wenn wir sehen, welche Verbräuche China an Rohstoffen hat, an Energie, Stahl und so weiter und so fort, korreliert das mit der Kaufkraftparität. Und nicht mit nominalen Dollars. Das ist eine Bewertung am Devisenmarkt. Demnach ist übrigens Deutschland vor Japan und Russland wieder auf Dollar in Dollar-Terms, was großer Blödsinn ist. Der Euro hat ja um 15% aufgewertet, obwohl sich die Situation hier latent verschlechtert hat. Diese Zahlen sind einfach nichts wert. Tut mir leid, in Dollar, sondern die Kaufkraftparität. Das, was entsteht an Wohlstand, das wird über Kaufkraftparität gemessen. Und da führt China schon seit 8 Jahren, 9 Jahren vor den USA, ist die größte Volkswirtschaft der Welt. Und jeder, der auf die Dollar-Terms schaut, der mag gerne Kosmetik. Und jeder weiß, im Kosmetiksalon, das hilft für 24 Stunden, dann wird's brüchig.
Super, vielen Dank, Herr Hellmeier. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht und war sehr lehrreich. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Es ist mir ein Vergnügen. Auf bald.